Ich finde die Kekse total toll, die du bekommen hast letztens auf der Wache.
Geil, oder?
Herrlich. Lass die Kekse da stehen.
Ja. Gab es irgendwie eine Nachricht von der Hörerin, die wollte uns unbedingt tolle Sachen zur Wache bringen. Ich sagte, ich bin gerade da, wenn es passt, bitte. Ja. Da haben wir einen riesen Beutel voller Süßkram gekriegt und Proteinriegel und halt selbstgebackene Kekse.
Gut, Proteinriegel sehe ich jetzt bei dir nicht, aber dass da eine Riesentüte Süßes dabei ist, das sehe ich schon so ein bisschen. Bei mir aber auch. Also jetzt mit den geilen Keksen, ich kann das total verstehen, dass du die so schnell weggenascht hast.
Ja.
Also mega.
Ist auch ein bisschen witzig, die Kollegen so, selbstgebacken von Fremden, weiß ich gar nicht. Ich habe schon 5 gegessen, alles gut, das wird schon gut gehen.
Es ist auf jeden Fall toll, was wieder so auf unseren Wachen passiert ist, was uns so vor allem passiert ist. Darüber wollen wir übrigens heute reden.
Mal ganz kurz, ich habe nämlich noch was von ihr bekommen, für die Wache eigentlich, aber ich habe es erstmal mitgenommen, weil ich will es lesen. Ich sortiere es hier gerade mal raus. Und zwar, Chris weiß das nämlich noch nicht.
Oh, was ist das?
Es ist ein Buch. Und ein zwar Buch, ist das ein...
Das Wachen-Kochbuch. Nein!
Geil,
schnelle
oder?
Gerichte für zwischendurch.
Ja!
Na wunderbar, alles...
Alles so beschrieben mit Bildern. Total geil!
Herrlich! Was noch so passiert ist auf den Wachen und vieles, vieles mehr, packen wir euch heute in diese Folge Einsatzstories.
Retterview Staffel 2. Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Notfalltaxi und Sammy's Blind.
Ey, ein ganzes volles Buch. Ich möchte jetzt ganz übertreiben, es sind 100 Seiten ungefähr. Mhm. Vielleicht 50. Ne, es sind schon 100. Ne, ich habe hier mal aufgeschlagen und mit Bild sogar, also entweder hat sie das alles nachgekocht oder aus dem Internet auf jeden Fall abgemacht. Hähnchen-Gemüsepfanne. Ja, also wirklich genial. Also das werde ich mir auf jeden Fall mal machen auf der Wache. Oder liebe ich übrigens Hähnchen-Pilz-Geschnetzelt.
Oh,
da
bin
ich voll dabei. Ne? Immer so ein bisschen Frühlingszwiebel obendrauf und sowas. Herrlich. Jetzt sollten wir auch mal machen. So Wachengerichte in 15 Minuten. Kriegt man es hin oder nicht? Habe ich früher mal auf einem anderen YouTube-Kanal damals gemacht. Ne? Und kam super an.
Ja,
Asia-Hähnchen hier auch. Oh, also Hähnchen ist auf jeden Fall immer dabei. Sogar mit Tipps zum Rezept. Ich glaub's nicht. Also wow, vielen, vielen Dank an... hat sie es draufgeschrieben eigentlich, wer das war?
Lina.
Lina. Meine Güte, Pasta und Reis, also ich bin voll dabei. Essen auf Wache geht ja immer, wenn man dazu kommt und dementsprechend ist gemeinsames Kochen sowieso angesagt. Ich hoffe, die Kollegen freuen sich auch darüber so ein bisschen. Ne?
Ja, werde ich auf jeden Fall auch wieder mitnehmen.
Und wie gesagt, diese fantastischen Kekse, die wir hier noch bekommen haben, die ich nebenbei auch so mal ein bisschen nasche. Mikey, wir haben wieder viele Fragen bekommen, weiß ich. Bevor wir zu Einsatzstories kommen, hast du doch mal so die ein oder andere.
Richtig, wir haben viele Fragen bekommen. Ich möchte trotzdem mit einer anderen Sache beginnen. Und zwar... schon sehr traurig, weil ich hatte jetzt die Tage einfach eine Info erreicht, eine Nachricht erreicht, dass ein ehemaliger Kollege, also von meinem vorherigen Arbeitgeber, wirklich ein unfassbar schlimmes Schicksal ereilt hat. Da geht es um seine Frau, die zu Hause wirklich kollabiert ist, der Sohn den Rettungsdienst rufen musste und die wirklich eine bittere Diagnose erfahren haben. Das Ganze wirft natürlich das Leben auf den Kopf und logisch, Geld bringt einem keine Gesundheit. Also da sind wir weit von entfernt. Aber nichtsdestotrotz haben sich die Kollegen von seiner Wache überlegt, wir machen einen Spendenaufruf, ne, einen Spendenlink, dass man zumindest gewisse Ausfälle und vor allem auch Fahrtkosten und alles, was einfach dazu kommt, irgendwie kompensieren kann. Dann sind die Kollegen auch an uns herangetreten und für mich, ich musste da gar nicht nachdenken, das war logisch, dass wir das machen. Auch für Sammy ging das sehr schnell, die Nummer. Und auch für an weitere wirklich Redfluencer, Influencer, die das gesehen haben, die gefragt haben, hey, dürfen wir das auch teilen? Auch natürlich. Und es ist unglaublich.
Absolut.
Was für eine Summe.
Wir waren wirklich erstaunt. Ja. Das Problem ist ja immer, warum macht man so einen Spendenaufruf? Das macht man jetzt nicht, um einfach Mitleidsgeld und sowas einzusammeln, sondern das ist Papa, der ist Rettungssanitäter und die haben beide Haus und Hof und eben auch Kinder. Und man muss sich das einfach vorstellen, da fällt ein ganzes Gehalt einfach weg. Ne? Beide sind arbeiten und Mama, die natürlich jetzt krank ist, kann eben nicht mehr arbeiten gehen, bekommt vielleicht ein kleines Krankengeld noch mit dazu und so weiter, Gehaltsvorzahlung, aber auch das hört irgendwann auf. Und Papa, der muss möglicherweise vielleicht sogar auf halbtags gehen oder ähnliches, weil er muss ja auch für die Kinder da sein. Und das ist wirklich eine riesen Anstrengung, weswegen man natürlich versucht, trotzdem das zu kompensieren, um den Lebensstand zu halten, zumindest auf einem gewissen Niveau. Und deswegen sind wir super begeistert, denn wir haben mittlerweile über 422 Spenden generiert oder Spenderinnen und Spender mit innerhalb von einem Tag, glaube ich, schon 10.000 Euro. Wir sind mittlerweile bei 17.500, jetzt Stand Freitag. Und
Wow. Da muss man sagen,
das ist wirklich toll.
Der Initiator, also mit einer der Initiatoren, der wohnt ganz in der Nähe und wir haben auch wirklich auch lange telefoniert. Und man muss immer wirklich gucken, möchte der Betroffene das überhaupt? Mhm. Das ist immer ganz entscheidend, ne? So das aus Juck, also einfach zu machen, komm, wir machen das. Das viele wollen das gar nicht. Und ja, aber ne, es wurde hingenommen, akzeptiert und wirklich innerhalb von einem Tag, logisch, durch viele Kollegen, durch Freunde, Freundesfreunde und es wurde ja in ganz vielen Bereichen geteilt. Sind jetzt nicht alles wir, die Spenden generiert haben, ne? Aber trotzdem habe ich auf einige Namen geguckt und denke mir, irgendwie kommt mir der Name auch bekannt vor. Man schaut da mal kurz in die Followerlisten rein. Es waren auch wirklich einige Follower dabei von uns allen und das hat mich stolz gemacht. Wirklich stolz, ne? Das ist jetzt kein Aufruf, jeder muss spenden. Nein, jeder kann so viel, so wenig, wie er möchte. Das ist das Entscheidende. Und ich finde das so beeindruckend und freue mich immens, dass zumindest in Sachen ja finanziell da ihm ein wenig der Rücken freigehalten wird.
Ja.
Nichtsdestotrotz, lieber Jan, und ich darf deinen Namen ja nennen, wünschen wir dir hier alles erdenklich Gute. Viel Kraft, viel Energie, viel Durchhaltevermögen für all das, was kommt. Und das wird schon.
Genau. Wir hoffen, wir können dich natürlich weiterhin im Rettungsdienst sehen und deiner Frau wirklich ganz viel Power, das zu überstehen. Und ich drücke auch alle Daumen wirklich, dass sie den Krebs noch, auch wenn das Stadium schon sehr weit fortgeschritten ist, irgendwie doch noch besiegen kann. Da muss man einfach auch wirklich mal beten dafür, ne? Und sagen, ich hoffe wirklich darauf, dass es klappt. Ja. Ja, krass, auf jeden Fall. Ich habe nochmal reingeguckt, weil du gerade so Zahlen angesprochen hast. Also bei mir sind es zum Beispiel irgendwie 489 Leute, die einfach nur draufgekommen sind, also auf diesen Link gegangen sind, sich dafür interessiert haben. Das finde ich super. Ne? Also Leute, ihr guckt euch das auch an, das finde ich gut und klickt nicht einfach so durch die Stories. Da lohnt sich es auf jeden Fall immer mal auch Inhalte zu streuen, weil ihr die auch wirklich aufsaugt und aufnehmt. Ja, und das merken wir aber auch immer wieder an den Fragen, die ihr stellt. Ihr seid ja wirklich in jeder Folge wirklich mit dabei, auch uns über das Formular auf redderview.de Sachen reinzuposten, nochmal eine Nachfrage zu stellen über gewisse Folgen. Und zum Beispiel wird sich ja hier auch über eine Aussage von Mike ganz kurz mal geäußert und zwar von dem lieben Daniel. Der Daniel hat nämlich zu der Folge Feuerwehr versus Rettungsdienst oder X-Rettungsdienst Herausforderung der Zusammenarbeit geschrieben, dass er in der Freiwilligen Feuerwehr ist und er uns schon lange zuhört und er hat eine Anmerkung, weil Mike, du hast da wohl so eine Aussage gemacht, dass Autoscheiben generell nicht beim Körnen zerspringen würden. Im Normalfall zerspringen alle Autoscheiben außer der Windschutzscheibe, da nur die Windschutzscheibe aus zwei Scheiben mit der Folie dazwischen besteht, sagt er zumindest. Ich bin aber der Meinung, du hast sowas erwähnt, oder?
Naja, das habe ich erwähnt, weil so eine ähnliche Frage kam schon mal vor kurzem, oder so eine ähnliche Aussage, dass ich da einfach wirklich einen Denkfehler hatte.
Mhm.
Weil ich mal davon ausgegangen bin, wenn mir einer eine Scheibe um die Ohren knallen will mit dem Auto, dürfte das eigentlich nicht passieren. Ich habe gar nicht so weit gedacht, dass ja nur die Frontscheibe, was ja logisch ist für Fahrer, Beifahrer, wenn da von vorne ein Impact kommt, dass die bitte nicht einem sofort um die Ohren fliegen.
Das ist also mein Fehler, dass ich dir nicht zugehört habe, als die Frage schon mal kam oder eine andere Frage.
Ja, genau, deswegen habe ich gerade ganz provokant meinen Keks gegessen am Mikro.
Mach das mal.
Aber nein, trotzdem, völlig. Ich finde das schön, wenn auch so eine Antwort und so eine Reaktion kommen, auch wenn die doppelt kommen. Das ist total fein. Und ja, ich habe da einfach einen Denkfehler gehabt, ganz ohne Frage.
Ich kaufe weiter meinen Keks, du bist krank.
Ich merke das schon, ich bin dran. denn gab es eine, ich liebe diese Fragen vom Mio. Der Mio hat mehrere Fragen rausgehauen. Und Frage eine ist zum Beispiel, was ist euer lustigster Einsatz? Ja, da muss ich, das ist immer so schwierig, da muss ich immer so ein bisschen drüber nachdenken, weil lustig, wir können vieles als lustig gestalten. Kommt auch vom Team auch ein bisschen drauf an, ne? Aber für mich sind so lustige Einsätze wirklich mit älteren Herrschaften, die so ein bisschen verträumt sind, so ein bisschen tüdelülüt und ich war raus aus der Nummer, als mich wirklich eine 95-jährige topfitte Oma, muss man sagen, angeguckt hat, verliebt irgendwie auch ein bisschen und mich an, wissen Sie, wenn ich nicht schon 95 wäre, ich würde sie hier und jetzt ins Bett werfen.
Ui. Ja, weil du so verschlafen ausgesehen hast, oder?
Ja, genau. Ich denke mal, sie meint genau, weil ich müde war, garantiert.
Genau, die hätte sie noch eine Suppe ans Bett gebracht und gesagt, so mein Bengelchen, jetzt schläfst du mal so ein bisschen.
Die hat auch nichts Dramatisches. Das war echt, ich fand sie ja niedlich und dann musste aber auch so viel lachen dabei und war schön.
Also auch lustige Einsätze, die ich immer habe, ist natürlich, wenn Patienten irgendwelche Medikamente von uns bekommen, die ja so ein bisschen den Charakter verändern, beziehungsweise die Leute enthemmen. Und gerade so bei Midazolam, bei anderen tollen Medikamenten, ne, wird es dann schon mal lustig, Fentanyl und so, das ist schon... Macht schon Spaß, ne? Wenn die Leute dann anfangen zu singen oder irgendwelche Aussagen treffen, auch eine Aussage, die letzte Woche dann passiert ist, also wenn sie mir jetzt noch ein B mehr geben, dann werden sie noch hübscher. Danke. Ja. Okay, gut, ja. Machen wir so. Ein Kommentar, der mittlerweile wieder gelöscht ist, war ja auch, dass ich selbst herrlich sei und nicht zu übertreffen an Arroganz. Das fand ich ganz nett. Habe ich in meinem Schwerbild schon kurz gesehen, wurde auf Retterview gepostet. Wurde auch wieder rausgenommen. Schade, ich hätte es ja, ich nehme so eine Kritik ja auch immer gerne an. Hätte auch gern gewusst, woran er das festmacht. Aber hey, nicht jeder muss Mike oder ich gefallen. Das ist kein Problem. Vielen Dank trotzdem für die Ehrlichkeit. Schade, dass du es wieder rausgenommen hast. Oder es wurde rausgelöscht. Ich weiß es nicht.
Ich
konnte nicht alles lesen, weil da war noch mehr Text. Vielleicht war da auch was anderes noch drin, was Instagram nicht gefallen hat. Also wir haben es nicht rausgelöscht. Ne? Wir hätten es gerne drin gelassen, nur für den Fall der Fälle.
Mhm. Ne? Ich finde aber, um wieder auf lustige Dinge zu kommen, immer noch von mir. Und zweite Frage, könnt ihr einfach mal über Murphy's Law im Rettungsdienst reden?
Oh ja.
Murphy's Law im Rettungsdienst, ich glaube, entweder wir machen mal das separat als Folge, weil mir fällt viel zu viel ein.
Ja.
Und der Klassiker, und ich habe es gar nicht lange her, es war ein furchtbarer Nachtdienst auf dem NEF. Ich habe exakt dreimal die identische Situation erlebt, nämlich bin irgendwann nachts zu Hause vom Einsatz, also in die Wache, bin hoch in mein Zimmer, habe den Gürtel aufgemacht, die Hose aufgemacht und ich habe sie bis zu den Kniekehlen runterbekommen, dann ging der Melder schon wieder.
Ja.
Und genau das habe ich dreimal erlebt. Ja, also Murphy's Law, für die es nicht wissen, ist einfach wirklich ein Einsatz oder eine Situation, eine unpassende Situation kommt zum unpassendsten Zeitpunkt.
Ja.
Essen ist fertig, man will sich hinlegen, man will auf Klo, man will eine Übung machen, man will sich einfach mal unterhalten, man startet einen Film und so weiter und so fort.
Ja.
Ich glaube, da haben wir immer schon was erlebt, aber ganz viele Dinge erlebt schon. Denkst du, oh,
also eigentlich beschreibt Murphy's Law ja immer so ein bisschen menschliches Versagen, also auch von komplexen Problemen. Ne? Also alles, was schief gehen kann, läuft eben schief. Ist genauso wie, du hast am nächsten Tag was vor und denkst dir so, hey, die Nachtschicht, die wird ja super easy und am nächsten Tag den Termin kriege ich alles hin und dann dich die Nacht wirklich durch mit Einsätzen und so weiter und du kriegst einen Einsatz nach dem anderen und bist am nächsten Tag so fertig. Ist genau dann, wo du es nicht brauchst, kommt es ganz genau auf drauf.
Oder auch der Klassiker getauschte Dienste. Und zwar der tauschen will.
Ist so.
Der tauschen will, der wird sowas von rangenommen.
Ja.
Der einfach Ja gesagt hat, der erlebt eigentlich den ruhigsten Tag seines Lebens gefühlt. Also auch das ist total beeindruckend.
Ne, oder andere Sache, du kommst wieder in deinem Funkkreis rein, hast gleich Feierabend in 7 Minuten, bist schon 3 Stunden in der Fernfahrt gewesen und kriegst dann trotzdem wieder einen reingedrückt als Einsatz, wo sie denke, hey Leute, also...
Bricht da jemand aus der Fahrung?
Was? Nein, gar nicht. Ich möchte hier gar nichts weiter erwähnen, sonst kriege ich wieder Ärger. Aber das kann ja alles überall in Deutschland passieren, nicht wahr?
Chris,
genau.
Seit wann wusstest du eigentlich, dass du im Rettungsdienst tätig werden möchtest?
Tatsächlich seit 2010, seitdem ich meinen Rettsan gemacht habe, weil ich dachte so, jetzt bist du auf dem Weg, jetzt machst du das auch. Also davor war ich nur Sanitätshelfer, war Veranstaltungstechniker im selbstständigen Bereich, wollte eigentlich Medizin studieren und ab 2010 habe ich dann irgendwann gemerkt, okay, meine Wartesemester, das dauert hier einfach zu lange, ich bin voll im Arbeitsleben drin als Selbstständiger und wenn ich schon Rettsan bin, mache ich noch einen Rettass und dann gucke ich mal, ob ich in den Rettungsdienst komme und ja, das Rote Kreuz wollte mich nicht nehmen. Die ganze Zeit als Rettungsassistent. Dann habe ich gesagt, gucke ich trotzdem mal weiter und habe mich immer schon mit den Johannitern verstanden. Und die haben mich tatsächlich ganz, ganz lieb aufgenommen. Und haben gesagt, Jungchen, also normalerweise nehmen wir so eine Heißsporne wie dich nicht auf, aber wir versuchen es mal, weil wir mögen dich. Und dann war ich voll drinne und da stecke ich bis heute fest.
Ja.
Aber ich find's toll.
Um wieder darauf zurückzukommen, wenn ich mehr Bier trinke, wirst du schöner. Ne? Egal.
Ja, genau. Das ist eine andere Geschichte. Hey, ich konnte am besten mit dem Computer umgehen. Davon haben alle profitiert und dementsprechend durfte ich weiter da bleiben wahrscheinlich.
Herrlich.
Ja, genau. Nee, aber so passiert das. Und dann seitdem ist auch der Berufswunsch, der würde jetzt auch nicht sich nicht ändern. Ich würde vielleicht noch mehr in die Ausbildung irgendwann gehen, wenn ich älter werde und mein Rücken sagt so tschüssi. Aber ansonsten, ja. Ne?
Dann auch eine Frage, ich behaupte, die hatten wir auch schon mal. Was wir vom Blaulichtspotting halten?
Oh Gott,
hat der Luca gefragt.
Ich kann die nicht mehr hören, diese Frage. Nein. Also Die Frage bekommen wir, glaube ich, mindestens einmal im Monat, wenn nicht sogar öfter. Ne? Und vor allen Dingen von den Spotterinnen und Spottern, die wir auch bei uns in der Gegend haben. Und was sollen wir davon halten? Davon kommen immer tolle Fotos manchmal auch raus. Also ein Foto fand ich richtig gut. Mikey. Du weißt noch, wo wir NEF gefahren sind und der aus dem Auto heraus, aus der Rückbank.
Ja, das war stark.
Das fand ich ein schönes Foto. Also da gibt es einige Fotos. Und wenn die Spotter sich jetzt noch ein bisschen Gedanken machen würden um Perspektive, also Blickwinkel, Format und so weiter. Boah, genial. Alter. Und manchmal eine schöne Erinnerung auch. Wichtig ist nur immer, und das sage ich wirklich immer, liebe Spotterinnen und Spotter, bitte kommt nicht auf die Notaufnahmen Einfahrt. Das ist immer noch erst ein Privatbereich, ne, von den Kliniken. Zweitens arbeiten wir dort mit Patienten und wir haben auch immer noch eine Einsatznachbesprechung. Es kann auch mal ein ganz schrecklicher Einsatz gewesen sein, den wir nachbesprechen müssen, wo auch vielleicht Emotionen fließen. Kommt nicht so gut, wenn ihr da mal mit raufkommt und denkt, ihr könnt jetzt mit uns reden. Bitte bleibt auch immer am Straßenrand. Bitte geht nicht auf die Straße und begebt euch nicht in Gefahr. Ich habe auch schon Spotter auf dem Kreis Verkehr stehen sehen oder auf so einer Verkehrsinsel, wirklich super gefährlich, macht das nicht, begebt euch nicht für das beste Bild in irgendwelche Gefahren.
Richtig.
Aber ansonsten finde ich es schön und es gibt ja auch Trainspotter und Helikopterspotter und was sind die alles hier, Flugspotter, also warum nicht auch für RTWs,
ja,
ne, Feuerwehr und so weiter.
Ich finde das echt, also wie du sagst, ne, also eine Datenschutz, das andere Sicherheit. Und genau, und vor allem ganz wichtig, jetzt nicht im Weg stehen, wenn wir da irgendwie lang müssen.
Es wäre für mich nur einfach ein langweiliges Hobby, weil die ganze Zeit dastehen und warten, bis da mal irgendeiner rauskommt, weiß ich nicht. Ich habe letztens einen Livestream gesehen auf TikTok von einer in Lübeck. Die stand vor der Wache, wo wir wo ich auch schon mal war mit dem mit den Dresdnern und den Travemündern. Und da fand ich, wurde wieder was, also eine Grenze überschritten. Warum? Sie ist nämlich, nachdem RTW rausgefahren ist, direkt auf das Gelände der Feuerwehr gegangen und hat dann in die Halle hineingefilmt, weil sie diesen Baby-NRW sehen wollte unbedingt. Und dabei sieht man natürlich dann auch immer, wenn sie da Displays hätten oder irgendwas anderes, andere Sachen. Und ich glaube nicht, dass es so gewollt ist. Das ist, finde ich, immer ein bisschen, das finde ich wieder grenzüberschreitend. Da sollte man wirklich seine eigenen Grenzen ausstecken und diese auch bitte einhalten. Ne? Leute, es geht nicht, dass ihr da irgendwie auf Feuerwehr, Rettungsdienst, sonst was Gelände geht und in die Wachen reinfilmt. Ne? Das ist viel zu weit vom Blaulichtspotting entfernt dann.
Im weitesten Sinne so ein bisschen Hausfriedensbruch.
Ja.
Nicht nur im weitesten Sinne.
Rein gesetzlich, ne? Genau. Ne? Ja, und leider auch schon Blaulichtspotter erlebt, die halt einen Einsatzort gefilmt haben mit Patienten. Und ihr wisst ganz genau, das GAFA-Gesetz 201a, Strafgesetzbuch, das ist verboten. Das ist strafbar. Mhm. Ne? Auch da bitte Kameras aus. Fertig.
Und also es gibt jetzt so ein paar Mails, die lesen wir euch jetzt nicht vor. Die werden nochmal kommen. Denn es gab so viel Input, den wir bekommen haben. Was gerade eigentlich so in einigen Rettungsdienstbereichen passiert. Haben wir eine sehr lange Mail bekommen. Das hat mich direkt an Andreas Dreubeck erinnert.
Ja.
Dass er auch notsandende Maßnahme ergriffen hat, die vollumfänglich zugelassen ist.
Und ihm Berufsverbot ausgesprochen wurde.
Jetzt,
also ja.
Genau. Und da er jetzt da wirklich Riesenprobleme hat, wird aber unterstützt von einem Anwalt vom DBRD und so weiter. Aber da bleiben wir auch dran. Und das ist leider, ja, es ist spannend. Es ist leider spannend. Ich denke mir so, was ist
genau
los?
Ich glaube aber aufgrund des laufenden Verfahrens, deswegen würde ich da jetzt auch nicht großartig öffentlich drauf eingehen,
genau.
Um das Verfahren und ihn nicht zu gefährden. Lassen wir das erstmal, warten wir mal ab und vielleicht kriegen wir ihn oder sie ja auch nochmal ran. Deswegen, aber ich fand von einem anderen, der hat eine ganz lange E-Mail geschrieben, da würde ich ganz, ganz kurz drüber reingehen, wenn du erlaubst, Mike.
Ja, bitte. Ich hätte sonst noch einen anderen Input, aber machen wir erstmal.
Und zwar ging es noch um Retterview Folge 3. Also wirklich ganz, ganz lange her. Ausbildung zum Rettungssanitäter und Notfallsanitäter. Und die Person möchte nicht genannt werden, möchte aber einfach wissen, weil er oder sie sich für allgemein auch schon den Beruf an sich interessiert und sagt eben, brauche ich als Retsan eine Berufshaftpflicht oder eine Rechtsschutzversicherung? Was ist da so Best Practice und wie sind da eure Erfahrungen? Was braucht man sonst so Wichtiges an Material und Ähnliches? Wie verhält man sich vielleicht auch als Notsan dann, ne? Was das angeht? Also erstmal, man ist ja in größten Teilen schon mal versichert über den Arbeitgeber in vielerlei Hinsicht. Auch über Komplikationen, die auftreten könnten bei einem Patienten und Ähnliches ist man, das hat man mir zumindest letztens auf der Wache auch nochmal durch einen,
ich habe auch bewusst nachgefragt,
Rechtswissenschaftler erzählt, fand ich ganz spannend, da schon gut versichert. Nichtsdestotrotz, ja, natürlich, ist auch eine Berufshaftpflicht gar nicht immer so schlecht. Ist die Frage nur, braucht man sie jetzt wirklich massiv?
Man muss auch mehr differenzieren. Ne? Also man ist ja in der Regel in jedem Unternehmen abgesichert, solange Dinge nicht vorsätzlich geschehen.
Genau.
Und das ist das ganz Entscheidende.
Aber das würde ja auch fast schon eine Berufshaftpflicht nicht mehr absichern, wenn ich etwas vorsätzlich tue.
Das sichert gar keine Haft.
Richtig.
Ja. Denn ne? hast du, und vor allem, wenn man dennoch schuldig gesprochen wird oder eben die Schuld anerkannt bekommt, das Geld hat man mal nicht spontan.
Eine Rechtsschutzversicherung kann ich jedem empfehlen, egal in welchem Beruf.
Ja.
Egal in welchem Beruf, holt euch eine Versicherung, egal ob es um Arbeit, Haushalt oder sonst was geht. Immer ran, und gerade im Rettungsdienst ist ein Rechtsschutz wirklich immer gut. Ich weiß, sie kostet Geld, gerade Rettungsdienst, kann da nur wieder empfehlen, zum Beispiel ne, über gewisse Vereinigungen wie den DBRD und anderen kann man da auch mal was mit reinbekommen als Rechtsschutzversicherung schon, aber holt euch bitte sowas, sobald ihr überhaupt anfangt zu arbeiten, aber auch schon so, ne, im Privaten solltet ihr da definitiv euch absichern. Ja. Was ich immer gut finde an Material ist, also ich habe immer meine Schere, meine Ausklappschere mit, die ich mal damals in Wien geschenkt bekommen habe. Das ist wirklich ein Tool, habe ich schon so oft benutzt, brauchte ich so oft. Patientenklamotten aufschneiden, den Vakuum, hier AccuVac Pro Schlauch durchschneiden und sowas. Das hat immer schon geholfen, habe damit auch schon eine Kette durchgeschnitten. Das finde ich immer ganz gut. Sein eigenes Stethoskop irgendwann ist auch ganz lecker, weil...
Ja, ja, ohne Frage.
Also da sollte man rangehen, wenn man damit umgehen kann. Ob man es als Rettsan jetzt schon braucht, weiß ich nicht. Aber auch ihr messt ja Blutdruck. Manuell, ne? Könnte man auf jeden Fall gebrauchen. Und Stifte, ganz, ganz viele Stifte.
Ja, das ist wirklich seit der Tablet-Nummer.
Nicht mehr so, ne? Aber eigentlich brauchst du Stifte.
Ich muss nach Stiften fragen, ja, das ist ganz schlimm. Auch. Was ich immer dabei habe, ist ein Marker, so ein Permanent Writer, so ein Schwarz.
Genau.
Ne, falls ich jetzt wirklich mal keinen Aufkleber spontan finde.
Ja, oder auch für die Spritzenlabel selbst muss ja was aufschreiben.
Ja, genau. Ne, also da, das habe ich in der Tasche, aber Kuli, schwierig.
Ja, dann haben wir mal irgendwann gesagt, auch dass nicht immer alle auf den Rettungswagen kommen nach der Ausbildung. Ja, das kommt immer drauf an, wo man sich bewirbt. Ne?
Ja, wir hatten gerade die Diskussion. Ne? Also, dass meiner Meinung nach, aber auch die Meinung vieler anderer, der Rettungssanitäter oder die Ausbildung, die Qualifikation dahin so ein bisschen vergessen wurde in den letzten Jahren oder die so untergegangen. Denn das, was sich beim Notfallsanitäter erfreulicherweise so getan hat, Befugnisse, Kompetenzen, aber eben auch Maßnahmen, die er ergreifen muss, das ist beim Rettsan untergegangen, weil der Rettsan hat fast überall in Deutschland die dreimonatige Qualifikation. 4 Wochen Schule, 4 Wochen Rettungssache, 4 Wochen Krankenhaus und geht dann in seiner Prüfungswoche und macht die Prüfung, ist dann fertig.
Mhm.
Das heißt, man muss ja eigentlich denken, okay, der hat 3 Monate Zeit zu verstehen, was eigentlich der Notsan da so treibt, um ihn dann auch in allen möglichen Maßnahmen zu assistieren. Und das ist, nett gesagt, einfach ein Ding der Unmöglichkeit.
Richtig. Die Gap ist einfach viel zu groß, ne? Diese Lücke zwischen Rettsan und Notsan. Und das macht es einfach
deswegen,
ein bisschen bescheiden.
Liebe Rettungssanitäter, bitte hasst mich jetzt nicht für die Aussage. Aber ich finde es unfassbar schwierig, wenn ihr frisch nach der Qualifikation auf dem Rettungswagen fahrt als Zweite. Das mag nicht an euren Fähigkeiten liegen, aber es ist einfach... Dazu bedarf es wirklich Erfahrung und wenn es nach mir ginge oder wirklich, wenn man drüber nachdenkt, ist so das Altkonzept des Assistenten vielleicht gar nicht schlecht. Dass man wirklich so eine Art Anerkennung macht, kann sich ja den Rettsan Plus, Rettsan 100 oder wie man das auch immer bezeichnen möchte, gibt es ja einige Bundesländer, die machen das so und die dürfen dann auch vorher nicht auf den Rettungswagen. Und ja, so sehe ich es. Also sie brauchen eine Erfahrung, eine Einsatzerfahrung.
Es gibt Bundesländer, die machen teilweise oder auch einfach nur Kommunen, die machen da auch wirklich Blaulichtfahrten. Ne? Also wenn wir jetzt mal an unsere Berufsfeuerwehr denken, die ja teilweise auch diesen Führerschein mit Blaulichtfahrt nochmal machen, du dann quasi nur mit diesem Blaulichtschein in Anführungsstrichen dann erst fahren darfst, ist gar keine schlechte Idee. Und auch wir zum Beispiel nehmen ja erstmal unsere neuen Kollegen als Hospitanten mit rein. Und gerade wenn sie frisch sind, ist es gar nicht so schlecht, da die Leute reinzunehmen. Und ein KTW-Dienst ist ja auch gut. Erstens, du fährst erstmal nicht so viel Blaulicht. Du gewöhnst dich erstmal ein größeres Auto zu fahren, nur noch mit 2 Spiegeln, weil du den Rückspiegel, den in der Mitte, den kannst du schon mal vergessen. Auf den großen Autos. Ne? Für mich war das früher auch so, als B-Führerscheinfahrer noch das erste Mal Transporter fahren an sich. Ja, wow. Aber mir macht es mal teilweise sogar mehr Spaß als mit einem normalen PKW. Und deswegen ist das gar nicht erstmal so schlecht. Also ich gehe da voll mit Mikes Aussagen absolut mit. Und jetzt wird auch natürlich auch noch gefragt, jetzt soll ja dieser EU-Führerschein kommen, der auf 4,25 Tonnen erhöht wird. Wäre es damit möglich, einen RTW zu fahren? Kommt echt auf den RTW an. Aber wenn ich mal jetzt unseren sehe, der hat eine zulässige Gesamtmasse und darauf kommt es nämlich an, was ist zugelassen, von 5,5 wärst du schon wieder raus.
Genau.
Man kann sich auch nicht so ganz vorstellen, dass das so viel wiegt, aber doch, es wiegt wirklich so viel. Ne? Also ja. Da sind ja Materialien drin, da sind Schienenmaterial, also Schienen in Form von was die Geräte trägt, da sind Schläuche, Sauerstoffflaschen drin, da ist eine Trage, meistens schon Hydrauliktisch drin, das wiegt alles ordentlich Geld. Eine Trage wiegt 75 Kilo. Ja, keine Frage, aber da kommt noch Patienten hinzu, Crew hinten und das muss ja alles zugelassen sein.
Tragetischtechnik und Co., das nimmt ja alles sehr, sehr viel ein.
Genau, deswegen ist es da schwierig wahrscheinlich, jeden RTW in Deutschland fahren zu können mit den 4,25, weswegen die meisten Arbeitgeber auch sagen, mindestens C1 auf jeden Fall. Ja.
Und ich bin ehrlich, ich habe ja nur den C1.
Ja.
Ich fand den Führerschein zu machen, gar nicht so toll, weil ich war irgendwie nicht der Freund, so einen richtigen LKW zu fahren.
Ich fand das genial.
Und mir denk so, oh Gott, wenn ich hier einen Smart aufrauche, das kriege ich gar nicht mit wahrscheinlich. Und das weiß ich, ich konnte den fahren, ich war, also laut meinem Prüfer war ich sogar halbwegs gut da drin, aber ich habe mich nicht wohl gefühlt mit so einem richtigen LKW, das war ganz komisch.
Also am Anfang auch ganz komisch, aber ich habe es dann geliebt, ich wollte gar nicht mehr runter, ich habe ja den C gemacht, also den hier, den großen, bin mit so einem 12,5 Tonner rumgefahren, das war genial, herrlich, also wirklich, du bist ja auch so entspannt und du hast auch den Überblick, jetzt weiß ich, warum so viele
der höhere Sitz, ohne Frage,
so viele LKW-Fahrer uns auch viel besser entweder Platz machen oder früher stehen bleiben, weil die haben einfach die Scheißruhe weg manchmal und einfach die Übersicht, weil du kommst mit dem LKW, kannst du auch nicht so schnell
Vorteile. Das hat absolut Vorteile.
Also, ihr merkt schon, wir haben schon wieder ganz viel Gesprächsstoff und es ist diese Woche wieder viel passiert. Mike und ich waren ja auf den RTWs, aber auch auf den NEFs unterwegs.
Ich nicht.
Nee?
Ich mache Ausbildung.
Ich war einmal auf dem NEF unterwegs und haben da wirklich sehr, sehr, sehr viel erlebt. Vielen Dank erstmal für eure ganz tollen Fragen. Haut immer wieder welche raus. Haut sie in die Kommentare auf retterview.de. Schreibt sie per E-Mail. Wir lesen sie, wir gucken durch und schauen mal, was wir so erwähnen können. Und die wir nicht erwähnt haben, es gibt ja noch andere Folgen.
No. Ich habe ja irgendwie geäußert, die DPA arbeitet auch sonntags. Boah, habe mich darüber gewundert. Also hat, glaube ich, nicht mal einen Tag gedauert. Gab es eine Antwort.
Ich muss ganz, ganz böse gestehen, ich habe das gar nicht mitbekommen, dass du das gesagt hast. Es tut mir so leid.
Es war ja einfach geschuldet dessen, dass ja die Info, dass es eine Rettungsdienstreform geben wird, oder sie jetzt angestoßen wurde, auf einen Sonntag kam.
Ach das, Gott, so weit habe ich gar nicht gescheit.
So, die DPA auch krass. Und da gab es wirklich eine Mail und die gute Dame, die lange Journalistin war, Reporterin war, hatte auch quasi ihre Kontaktdaten, weil sie da immer noch ein bisschen tätig ist, unter die Mail. Die rufe ich mal kurz an und frage mal nett nach. Und ist mittlerweile schon ein paar Jahre raus, aber auch kurz vor der Rente. Aber war total lustig eigentlich. Und ja, natürlich, systemrelevanter Beruf. Ja, das Wort Systemrelevanz ist so aus Corona geboren. Aber natürlich arbeiten wir sonntags. Also ich sage, tut mir leid. Das war gar nicht so gemeint. Ja, die Presse arbeitet sonntags so, wie soll sonst die Montagsausgabe der Zeitung entstehen?
Also, bitte. Ja, die sind immer unterwegs.
Ja. Man muss echt aufpassen, was man sagt. Das hört jeder.
Wir hatten tatsächlich mal bei uns auf der Wache einen von der DPA mit da, aber der ist nicht, der wollte mitfahren und das erleben, war leider nicht gestattet. Aber er hat uns besucht und viele Fragen gestellt und daraus entstanden dann wieder so tolle Artikel. Also die sind schon voll dabei, ganz fleißig, die Kolleginnen und Kollegen. Und man muss auch wirklich sagen, allgemein wird ja immer gefragt, wie arbeitet ihr mit Presse zusammen und so weiter. Und das haben wir ja schon mal vor langer Zeit erzählt. Also es ist wirklich so, dass Presse natürlich überall in Anführungsstrichen erwünscht ist. Also das sind ja die Profis, die wissen auch, wie sie sich verhalten müssen am Unfallort, zumindest die meisten. Es gibt teilweise immer mal welche, die sind da noch nicht so ganz im Game drin, aber viele eben schon. Und die wissen auch, dass es nachher vielleicht auch mal eine Unfallbegehung gibt, dass die dann nochmal einen separaten Statement, einen O-Ton bekommen und so weiter. Und dahingehend auch einen gewissen Kodex einhalten müssen, weswegen es schon weitaus besser ist, da eben mit Presse zusammenzuarbeiten, als irgendjemanden einfach irgendwas zu einem Unfall zu sagen.
Total. Also bin ich auch voll bei dir. Ne? Und ich finde es ein bisschen schade. Wir könnten gerne viel mehr mit Presse arbeiten, einfach um den Rettungsdienst auch mal ganz anders darzustellen. Ne?
Wie
ist das eigentlich?
Bestimmt. Ne?
So, ich habe Durst.
Ja, ich shake uns mal einen kleinen Holy. Und dann gucken wir einfach mal weiter. Übrigens den Rettershaker, den solltet ihr euch jetzt holen. Davon habt ihr wahrscheinlich noch gar nichts gehört, oder? Vielleicht schon. Wir haben euch da mal so ein Bild auch auf die Webseite gepackt, denn es gibt jetzt für Retterinnen und Retter und auch Pflegerinnen und Pfleger den sogenannten Retterinnen-Shaker. Ja, und den könnt ihr natürlich sehr, sehr gerne kaufen und tut dafür noch was Gutes, denn es gibt eben für jeden Shaker auch noch eine Spende an eine gemeinnützige Organisation. Wir packen euch den Link einfach unter alle möglichen Shownotes rein und in die Webseite. Und natürlich mit dem Code Retter, ihr bekommt ihn auch wieder ein bisschen günstiger, sowie auch alle anderen tollen Geschmacksrichtungen, die jetzt gerade auf dem Markt sind. Ja, und ich wollte noch mal kurz fragen, Mikey, die Hitchi-Boxen aus unserem Gewinnspiel, die sind jetzt alle raus, oder?
Die sind alle raus. Und ja. Ich warte eigentlich nur noch auf die Antworten der Gewinner.
Ja.
Dass die auch angekommen sind, aber mir wurde bestätigt, dass die verschickt sind.
Ja, herzlichen Glückwunsch nochmal dafür.
Ja, und ab morgen, also ab Montag, dem 18.11. startet die Black Week auch bei Holy. Da könnt ihr geile Rabatte machen und vor allem kommen auch ein schönes Comeback. Ich mochte es echt gerne, das von Holy Energy, Bubblegum Butterfly.
Oha.
Habe ich damals so eine Probierpackung gehabt, aber ja. Die war schon geil.
Das klingt schon richtig, richtig fancy. Also schaut da mal rein, da gibt es die Black Weeks. Werde ich auf jeden Fall gleich zuschlagen. Also ab in die Pause und auf Holy. So, ich habe jetzt hier ein paar Holy-Shakes gemacht, die ja ganz neu sind jetzt auch in der Black Week. Und zwar haben wir hier Bubblegum Butterfly und den Woodruff Wolf und Doppelapfel Shisha. Ja, schmeckt auf jeden Fall lecker. Wir haben uns mal kurz durchprobiert. Und was ich ganz spannend finde, wenn ihr jetzt in der Black Week übrigens auch noch einkauft, dann nehmt ihr automatisch an einem Gewinnspiel teil. Und ich dachte, das ist ein Scherz, als die uns das geschickt haben und gesagt haben, hey, wir haben da wirklich einen lustigen Preis. Mike, was gibt's denn da?
Es gibt ein Tatütata. Es gibt ein Feuerwehrauto. So ein echtes Feuerwehrauto. So ein richtig rotes.
So rot. Echt zum Einsteigen und
ja.
So.
Ja. Natürlich mit Straßenzulassung ausgediente Feuerwehrautos, schwierig gerade im Privatbesitz. Nein, das ganze Ding wurde zum Camper umgebaut.
Ja, also ein Feuerwehrauto als Camper, wenn ihr einen Einkaufswert ab 10 Euro kauft, habt ihr quasi dann ein Los, ne? Und das heißt, ab 20 Euro bekommt ihr auch zwei Lose drauf und dann doppeltes und so Glück quasi genau, und so weiter. Und, genau. Um diesen Camper zu bekommen, ich will den haben. Ja, ich kaufe den ganzen Laden leer. Ich finde den ja so genial. Also eure Chance nochmal mit Holy auch noch was zu gewinnen und nicht nur uns zu supporten, sondern auch für euch nochmal was Riesiges zu tun. Also so ein Feuerwehrauto als Camper, das hätte ich ja so gerne. Herrlich, ja.
Das kann schon was.
Ja,
Podcast cool. Aus dem Feuerwehrauto.
Ja, einfach
das hat schon wieder Stil.
Ja, ne, da gebe ich doch mit dem Code-Retterview noch ein, spare hier noch ein bisschen was und dann geht's los. Mikey, aber wir sind ja eigentlich den ganzen Tag auf irgendwie so einem Blaulichtauto unterwegs. Eigentlich brauchen wir doch ja nicht, ne? Wie war denn so deine Woche, so einfach nur vom Gefühl her? Es gibt ja immer so, meine Uhr sagt zum Beispiel, wie fühlst du dich heute? Erzähl mal kurz. Von deinem Gefühl her warst du eher so happy, weil da so viel passiert ist? Warst du eher fertig? Warst du traurig?
Es war von bis. Es war alles dabei.
Okay.
Und das regt einen auch zum Nachdenken an, ganz schön, finde ich. So. Ja. Also gerade jetzt nicht Existenz und habe ich den richtigen Beruf, sondern das ist von, wow, wie hilflos ist die Menschheit eigentlich geworden, bis ein Glück waren wir da.
Ja.
Oder ein Glück war der Rettungsdienst da. Ja. Muss ja nicht ich oder meine Kollegen sein, sondern eigentlich wurde der Rettungsdienst gerufen. Und das war, ja, ich habe so ein paar Dinge, die erzähle ich. Gefühlt sind auch alle diese Einsätze in einem Dienst geschehen, weil das war wirklich von, das ist nicht dein Scheiß Ernst, bis, ja, sehr gut, dass sie gerufen haben. Das ist super wichtig.
Warum haben sie nicht uns nicht eher gerufen manchmal noch?
Ja, auch mit dem, ne? Also da war alles dabei. Erzähle ich euch gleich gerne. Das war auch mein letzter Dienst gerade, den ich hatte. Der viel Spannung hatte und mich auch so ein bisschen noch zu einem Gespräch mit meiner ärztlichen Leitung quasi gebracht hat. Aber was da genau hintersteckt, das erzähle ich euch gleich.
Auf jeden Fall. Ich fange einfach mal kurz mit einer ganz kleinen Story an. Zu dem Thema, hey, wenn viele Angehörige aufeinander kommen. Wir kamen dort mit unserem Azubi auch an. Es hieß eben Kreislaufdysregulation und uns erwarteten draußen schon zwei Angehörige. Und der erste Spruch, der hat mich da, das war Gott sei Dank der erste Einsatz. Ich konnte gut durchatmen. Ne? Da, ja, also Sie können ja gleich mal den Tragestuhl mitbringen. Ne? Ich so, gute Frau, erstmal gehen wir rein und gucken mal, was los ist. Ja, aber Sie bekommen ja trotzdem immer so einen dummen Spruch, da müssen Sie ja eigentlich schon mit umgehen. Ich so, naja, Sie müssen es ja nicht weitermachen. Ne? Es reicht ja schon aus, wenn das andere tun. Also deswegen lassen Sie uns erstmal reingehen und wir trafen eben auf eine ältere Dame, die ja schon gut in ihren 90ern war, aber flott drauf, so von den Sprüchen her, leider schon sehr stark dement und man muss aber auch sagen, wirklich tolle Angehörige, also ich glaube 4 oder 5 an der Zahl, die alle mit da waren und sich eben um Oma gekümmert haben und auch um Mutti. Und das Problem war folgendes, man hat hier einfach versucht, Mutti eigentlich in eine Kurzzeitpflege zu bekommen, womit Mutti oder Oma auch vollkommen einverstanden war. Allerdings hatte die Kurzzeitpflege jetzt gesagt, nee, das können wir nicht machen, weil die Beine sind ja dick. Und die Hausärztin wollte aber eigentlich, dass genau diese Kurzzeitpflege, die wirklich auch kompetente Leute da haben, das mit einschätzen und der Hausärztin nochmal Feedback geben, müsse sie denn an demselben Tag nochmal rankommen, um sich das Ganze anzugucken. Jetzt hat die Kurzzeitpflege das quasi auf uns geschoben und gesagt, rufen Sie bitte den Rettungsdienst an. Ne, das machen wir hier nicht, das ist uns zu heikel.
Ja, ja. Klar.
Generell haben wir eine komplett adäquate Patientin gefunden, die, ja, warum waren die Beine dick? Ganz einfach, die sitzt die ganze Zeit im Rollstuhl, hatte sehr, sehr enge Strümpfe an. Das waren keine Kompressionsstrümpfe, sondern einfach nur mit einem guten, dummen Gummizug. Dummizug. Und was passiert natürlich? Es staut sich die Flüssigkeit, ne, auch im Zwischenzellraum. Deswegen waren eben im Unterschenkelbereich so ein bisschen die Beine dick. Alles oben drüber war fein. No. Und das war das einzige Problem, wo ich so dachte, hey, worüber reden wir hier? Und ich konnte aber vollkommen nachvollziehen, dass die jetzt irgendwie Hilfe brauchten, weil sie wird nicht in die Pflege gebracht. Hausärztin weiß auch nicht, was Phase ist. Also, was macht man? Man telefoniert mit allen rum, ja, und versucht sich noch ein eigenes Bild darüber zu schaffen.
Ja, und letzter Ausweg, Rettungsdienst.
Letzter Ausweg ist immer der Rettungsdienst. Wir haben generell erstmal mit der Hausärztin telefoniert, gewusst, okay, die will einfach eine Meinung haben, ob es jetzt ins Klinikum geht oder in die Kurzzeitpflege. Haben gesagt, hey, so schlimm ist es nicht, die Werte sind alle richtig fein, da können wir auf jeden Fall was machen. Und dann kam natürlich aber auch die Frage, wie kommt sie denn jetzt dahin? Weil der Krankentransport, der ist ja abbestellt. Ne? Der war schon abbestellt, super. Ich habe mir an mein Herz gefasst, mit der Leitstelle sehr nett telefoniert, habe ihm das kurz geschert, sagt er, ja Jungs, wenn ihr das macht, super nett, dann schicke ich euch jetzt einen neuen KTW-Einsatz und dann macht ihr mit dem RTW mal einen KTW-Fahrt, ja? Aber dann beeilt euch bitte, wir brauchen euch.
Ja, haben wir auch gar kein Problem.
Netterweise gemacht, das waren ja auch alle super lieb, haben uns da auch geholfen und wir sind in diese, in die Pflege rein, auch dort war alles fein und irgendwie war das nicht ganz so, wie es uns geschildert wurde von den Angehörigen. Deswegen waren wir doch ganz happy, da nochmal selbst auch drüber zu gucken und zu sagen, hey, was ist eigentlich Phase? Und die Dame ist auf jeden Fall gut dort angekommen, hat auch noch meinem Kollegen gesagt, dass er ganz tolle Augen hat und sie sich daran erinnert. Und tatsächlich hat mir die Tochter, glaube ich, sogar nochmal auf Instagram geschrieben und hat gesagt, dass Oma nur von uns geschwärmt hat, oh, was ich ganz niedlich fand. Nichtsdestotrotz wieder mal so ein Systemproblem. Ne?
Ja, ja, ja,
wenn viele, viele Meinungen aufeinander kommen, ohne den Patienten überhaupt gesehen zu haben, dann muss der Rettungsdienst wieder dazwischen greifen und das Problem hoffentlich auch mal lösen. Das ist auch mal wichtig. Aber eigentlich sind wir da auch ja nicht da.
Problem ist der Rettungsdienst, also genau das habe ich auch erlebt. Ich überlege gerade der Rufgrund war Abdomen. Also Bauchschmerzen.
Ja, unklares Abdomen wahrscheinlich, ne?
Genau. Und dann kommen wir da an zu so einem älteren Herrn, allein lebend, aber topfit. Und ihr müsst euch das vorstellen, wir kamen da zu dritt, meine Azubine war dabei und wir erwarten dann immer irgendwas. Und wenn schon die Tür aufgemacht wird von dem Patienten, also von dem mutmaßlichen Patienten, dann frage ich, sind Sie der Patient? Ja. Okay. Und so der erste Eindruck, naja, mal schauen. Und ich suche mir dann immer einen sauberen Platz.
Mhm.
In diesem Fall bewusst sauberer Platz, das muss man betonen.
Ja.
Und setze mich da erstmal hin, weil hat kein A, kein B, offensichtlich auch kein C-Problem und den Rest schauen wir uns mal in Ruhe an. Und dann haben wir uns alle zusammen wirklich um den Tisch gesetzt und dann frage ich so, was ist denn los, warum sind wir hier? Ja, wissen Sie, also seit einer Woche wird mir gefühlt der Arsch aufgerissen. Doch,
Bitte okay, was?
Vom Nachbarn oder, verstehe ich nicht. Nee, ich hab Hämorrhoiden. Ja, tut weh. Und jetzt? Ja, haben Sie, also ich war gerade auf Klo und ich habe da hier mein Klopapier und ich berühre das nur und muss schreien. Ja, ist unangenehm. Ganz ohne Frage, tut bestimmt verdammt weh. Ich, Gott sei Dank ist mir das noch nicht widerfahren. Und jetzt ging es halt los. Und okay, und warum sind wir jetzt hier? Ja, ne, das muss jetzt, ich war da schon mal im Krankenhaus mit und das möchte ich auch bitte und das muss nochmal genau angeguckt werden und geklärt werden. Ja, und dann kommt natürlich die obligatorische Rettungsdienstfrage. Chris, wie ist die? Weißt du das?
Nee, kann
man gar nicht. Was sagt denn der Hausarzt dazu?
Ach so, ja, natürlich. Also
und dann hat er mir eine Antwort gegeben, die habe ich in 10 Jahren Rettungsdienst noch nicht erlebt. Nee, da gehe ich nicht. Ich schäme mich, das meinem Hausarzt zu sagen.
Okay,
genau, ja. so habe ich reagiert. Ich war sprachlos. Ach, das hat mir noch keiner erzählt. Also, ja, wem, wenn nicht dem Hausarzt? Dass man das jetzt nicht zwingend seine Verwandtschaft erzählt, dass man da wirklich Probleme hat, aus Scham und so, verstehe ich. Aber da war es so viel des Guten. Ja, und ich glaube, der Herr hat dann auch bei mir angesehen, dass ich da jetzt irgendwie nicht glücklich bin. Und sage, ja, aber nochmal ganz kurz, wie ist es aktuell? Ja, nee, gerade geht's. Also wirklich beim Hintern abwischen ist es halt unerträglich. Ja, habe ich verstanden. Und nochmal, brauchst du denn sonst? Nee. Und was machen wir jetzt hier? Na, Sie bringen mich jetzt in die Klinik.
Aha. Cool.
Und Taxi? Angehörige? Ja, nee, meine Tochter habe ich angerufen, die kommt nachher nach. habe ich durchgeatmet. Und dann,
zum Familienritual oder was macht man da dann?
Da habe ich wirklich durchgeatmet und dachte ich, okay, komm. Ich glaube, wir lösen das jetzt hier, weil ich war schon drauf und dran zu diskutieren. Volles Brett. Hm. Aber zum einen heißt das für mich sehr viel Schreibarbeit und zum anderen denke ich mir, nee, der ist fit, der kann zum Auto laufen. Die Klinik ist ungefähr 4,5 Minuten Fahrtweg entfernt. Bitte einsteigen, bitte aussteigen. Fertig. Ja, jetzt werden viele sagen, warum hast du das gemacht? Das ist absolut ja. Punkt 1, er hat massivst drauf bestanden mit uns. Ja. Und nichts anderes. Was anderes traut er sich nicht zu. Punkt 2, wir sind immer noch in so einer Debatte, darf ich als Nicht-Arzt sowas ablehnen?
Eine Transportverweigerung.
Ne? Also darf ich das aus meiner Sicht bringen?
Ja.
Ja, muss ich das immer ganz blöd weiterdenken, lass ihn irgendwo stolpern und am Ende, oh, der Rettungsdienst war da, warum? Und so weiter. Punkt 3 dachte ich, ich werde das schon in der Notaufnahme übergeben, was hier gerade Phase ist. Und die Notaufnahme macht ja da auch mit in der Regel. Also logisch, die müssen sich den Patienten anschauen. Aber, und das ist ja wie bei uns, wird auch in der Notaufnahme ein Patient triagiert, eingeschätzt. Genau. Und da ist es nicht so wie in so unserem M-Start, blau ist ganz schlimm, blau in der Notaufnahme heißt.
Wartende Behandlung, abwarten.
Das kann wirklich warten. Und das war dann eben auch der Fall. So schnell hat die Schwester auf blau gedrückt, so schnell konnte ich gar nicht gucken.
Ja.
Und das hat mich fassungslos gemacht. Was aber wirklich schön war, es hat niemand mit uns jetzt gerade von den Kollegen in der Klinik gemeckert oder so. Also wirklich so, was soll das? Und die sagen, nein, ihr könnt ja auch nichts dafür. Ja genau, wir können nichts dafür. Ja. Punkt.
Es ist wirklich, ich würde am liebsten, und das mache ich auch gerne mal, schon mal mit dem Patienten, also in einem aufklärenden Gespräch, nicht in einem meckernden Gespräch, aber schon sagen, hey, was sind jetzt die Varianten? Also erstens der Hausarzt. Am liebsten würde ich den Kollegen mal ein Video zeigen, wie unter welchen Situationen wir eine Übergabe machen. Da hören alle zu. Also auch die Patienten, die teilweise in der Triage liegen. Ja, das ist in einem offenen, nur mit einem Tuch beschützten Triagebett dann teilweise oder sowas. Das heißt, die Leute wissen dann wirklich alle. Also was ist peinlicher, in einen geschützten Raum beim Hausarzt zu gehen, wo keiner zuhören kann und das einem Hausarzt, einem Mediziner, der sich sowieso darum kümmern muss, was man übrigens in der Klinik auch macht, zu erzählen oder aber in so einem offenen Notaufnahmezimmer. Also das verstehe ich. Ich verstehe diese Logik gerade nicht und ich, boah, nee. Das regt mich gerade richtig auf, weil genau das ist das, was wir in diesem System versuchen zu verhindern. Und er bekommt auch noch seinen Kackwillen, ja, im wahrsten Sinne des Wortes.
Aber ich hab denn so
und wird mit einem RTW, der für Notfälle dort ist, oh, da könnte ich wieder an die Decke gehen gerade, ne? Wird dorthin gefahren, nur weil er es will und weil wir davor Angst haben, und ich kann das verstehen, diese Angst, dass irgendjemand sagt, ja, er hat doch darum, es gibt keinen Transportverzicht, sie haben das zu machen und generell ist es ja auch Geld für die Stadt, jeder Transport. Ja, haben wir immer das SGB-5-Problem. Ja. Wow. Aber ja, ich kenne das
aber
auch.
Aber ich habe da wirklich wirklich durchgeatmet, sag, komm,
mach ich auch.
Auto einsteigen, nicht drüber nachdenken.
Ja.
Und habe auch, an dieser Stelle an meine ärztliche Leitung, ich hab auch keine Messwerte erhoben.
Das ist ein klinisch stabiler Patient.
Nee, das war ja nicht im Ansatz, irgendwas drüber nachzudenken. Ja. Nee, mach ich, sorry, nein, tut mir leid, nein.
Hauptsache den RDW schnell freimachen, weil eine Diskussion hätte wahrscheinlich noch länger gedauert, als ihn da hinzubringen. Ne? Ist einfach so, ja, das kann ich durchaus verstehen, ja. Ja, krass. Ich hatte tatsächlich auch einen tollen Notfall, also wir hatten ja unseren Azubi drauf und der war drauf und dran zu sagen, Mensch, also wann kommt denn hier mal ein richtig toller Einsatz jetzt, ich möchte hier was erleben, sage ich, na mal gucken, vielleicht haben wir ja jetzt Glück und es ist so gekommen, dass wir eine Dame hatten, die mitten auf einer Riesenkreuzung gestürzt ist und dort auch noch sich möglicherweise was gebrochen hat. Na, also auf jeden Fall hatte sie einen Hüftschmerz, war so in der Mitte 50er auf jeden Fall. Diese Dame haben wir dann, wollten wir eigentlich relativ schnell aus den von der nassen Straße hochholen, haben aber bemerkt, das geht hier nicht so einfach, ohne dass sie hier Kreislaufprobleme bekommt, immer die ganze Zeit mit den Schmerzen. Sprich, also wir haben die Vakuummatratze ausgepackt, haben uns schon überlegt, machen wir es mit Schaufeltrage. Toll, da kamen sogar Kollegen von der Feuerwehr, die uns gleich dann auch geholfen hatten, sie tatsächlich ohne Schaufeltrage möglichst stabil auf diese Vakuummatratze zu packen, dann ins Auto und im Auto sagte sie auch so langsam, jetzt wird der Schmerz so richtig unerträglich, jetzt sind wir schon bei 6, 7, 8. Ja, gut. Und du siehst den Azubi schon mittlerweile so, ich weiß jetzt ganz genau, was kommt. Man muss sagen, er ist im dritten Lehrjahr, ne? Er weiß also schon, was er machen kann. Und dann habe ich gesagt, du weißt jetzt ganz, ich leite dich an, wir machen das jetzt mal. Und Also Zugang legen und wir klären die Patienten natürlich auf. Das machst du bitte jetzt einmal. Patientenaufklärung, einmal IV-Zugang und welche Medikamente? Ja, genau, Midazolam, Ketamin. Ja. Da waren wir voll dabei. Und das war wirklich schön. Also erstens, die Patientin war auch trotzdem super nett und ich durfte ihr Bein nicht mehr loslassen, sagte sie, weil sobald ich das bewegt hätte, hätte es Schmerzen gegeben, trotz der Vakuummatratze, was uns auch so ein Problem mit Vakuummatratzen manchmal bringt, wenn die zu klein sind. Und dementsprechend, wow, ja, fand ich das schon süß. Das heißt, meine Aufgabe war erstmal das Bein zu halten und darauf zu achten, dass der Azubi alles richtig macht. Und mein Kollege da drüben, der Retzan, der hat das dann auch mit begleitet. Ja, letzten Endes hat sie dann alles bekommen. Die Dosis hat sie auch bekommen. Ne? Also bei so roundabout, sagen wir mal, 100 Kilo hat der Patient, der Azubi das gut berechnet. Na, ist ja bei uns die 0,125 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht.
Das ist halt leicht bei 100, ne?
Und unter 60 Jahren kriegt sie 2 Milligramm Midazolam bei uns. Das hat sie auch gut bekommen. Erstmal meinte sie so, ja, also das Midazolam, das merke ich gar nicht. Und irgendwann so, genau, war sie dann gut drauf. Und mit den Ketamin, da haben wir auch drauf geguckt, wann das denn wirkt. Das typische Augenzittern kam dann erst nach der zweiten Dosis tatsächlich, nach der repetitiven Gabe. Ja. Dann fing sie auch an, irgendwann alles schön zu finden. Na, wir wurden auch immer schöner für sie. Fand sie ganz lieb. Und
wir kommen wieder zum Konsum, ja, um dich schöner zu trinken.
Ja. Mach dich schöner. Nein, um Gottes Willen. Aber das war ganz niedlich und letzten Endes hatte der Azubi natürlich versucht, man kommt ja, glaube ich, bei, ich glaube 95 Kilo waren es oder sowas. Und da kam er auf eine ganz krumme Milligrammzahl und dann habe ich gesagt, naja, nimmst du höher oder niedriger? Und dann habe ich gesagt, naja, ich nehme da jetzt nur meine 10 Milligramm. Wir kamen nachher nochmal, weil es nicht anders ging während der Fahrt, noch auf eine dritte repetitive Gabe nach Paragraph 2a. Musste ich das dann entscheiden in diesem Fall und wir sind dann so auf 30 Milligramm gekommen ungefähr und dann war sie auch fein. Rauskam übrigens, war ein kompletter Oberschenkelbruch proximal, ja, also alles richtig gemacht und sie blieb natürlich auch stabil. Wichtig war immer auch für den Azubi, glaube ich, nicht immer nur auf den Monitor zu gucken. Ist natürlich auch wichtig, aber auch, wie geht's der Patientin?
Na, ja, klar.
Manche sind da ja wirklich immer so fokussiert auf diesen Monitor und gucken dann immer nur, um Gottes Willen, kommt jetzt eine Komplikation via Monitor. Nee, wichtig ist natürlich auch zu gucken, atmet die Patientin auch, wenn sie die Augen zumacht. Ne? Ansonsten so eine Kommandoatmung. Na, war schön. Hat Spaß gemacht.
Ich habe noch einen Einsatz mitgebracht. Da werden mir jetzt alle Ersthelfer-Ausbilder, dich eingeschlossen, den Kopf abreißen.
Oh ja. Ich nehme schon mal die Schere.
Ja.
Für den Kopf.
Und zwar war, ich hatte NEF, war schon ein paar Monate, ein Jahr sogar. Es war im Sommer auf jeden Fall und so anderthalb Jahre her. Ich hatte NEF und wir wurden gerufen zu irgendwas, also es stand auch original so drauf, irgendwas steckt im Bauch.
Okay. Ja, warum auch nicht?
Also das ist das Erste, was man liest und dann liest man ja weiter, weiblich, 7 Jahre. Oh, okay. Dann, ne? So, Problem, war kein RTW bei uns in der Wache. Das heißt, wir haben einen ganz weit entfernten RTW bekommen und waren viel, viel eher am Ort. So, lief alles möglich. Wir sind da angekommen und die Nachbarn haben das ja auch mitgekriegt. Als wir ausgestiegen sind, hören wir ein schreiendes Kind. Und dann ist ja wirklich, ja natürlich, wer schreit, hat mutmaßlich Schmerzen, Angst, ist in Panik. Aber bei Kindern ist ganz entscheidend, ein schreiendes Kind atmet. Also sind wir da erstmal, gut, es lebt. Das ist schon mal viel wert. So, und ja, jetzt müsst ihr euch Folgendes vorstellen. Also wir kamen dann an und dann lag da so ein junges Mädel mit ihren 7 Jahren, hat bitterlich geweint, wahrscheinlich auch vor Schmerzen, aber auch vor Schreck. Chris, kennst du Stockbrotstöcker?
Na klar.
Die man sich so selber noch zurechtschnitzt und
ja,
so weiter.
Genau, ja,
genau. Das hat Papa gemacht. Als Vorbereitung für das Lagerfeuer am Abend. Und die Lütte hat damit einfach gespielt. Und ist dann wirklich so, hat das so wie so ein Gehstock und ist damit aber gelaufen und ist dann aber so blöd gestolpert, dass sie sich das Ding halt in den Bauch gerammelt
no.
hat.
No, wow.
Ja, und Papa hat das mit der Spitze ein bisschen gut gemeint, die war wirklich spitz. So, genau. Und dann standen wir da, ich sag, ey, das ist aber unschön. Und jo, jetzt kommen wir zur Erste-Hilfe-Ausbildung. Alles, was im Körper drin steckt, bleibt auch bitte drin. Da haben wir überlegt, das war halt ein langer, also bestimmt so ein 1,20, 1,30 langer Stock. Den so zu transportieren, ist halt echt ungünstig.
Ich schreibe mal kurz mein Gesicht, du wirst nicht das getan haben, was ich jetzt denke, aber ja.
Spoiler, ich nicht.
Aha, okay, erzähl weiter.
So, Genau, also unsere erste Überlegung, okay, wir gucken mal, dass wir ein bisschen die Schmerzen nehmen. Das ist bei Kindern doppelt schwierig, denn zum einen haben die Schmerzen, die wollen wir gerne nehmen, aber Kinder haben auch eine große Angst vor Spritzen. Ne? Also das ist logisch. Und da, ja, okay, welchen Weg gehen wir denn da jetzt? Ich fand das so schön, wie Mama und Papa da mit agiert haben, die wirklich nicht in Panik verfallen sind, sondern einfach, die sind jetzt für ihr Kind da. Die gucken, dass sie ihr Kind beruhigt kriegen mit allen Mitteln. Und das hat geklappt. Wir konnten ihr also guten Zugang legen. Eine kleine, süße, blaue Flexhülle und konnten ihr so ansatzweise auch ein bisschen Dorm Kumketa Nest geben. Und dann haben wir uns das ganze Problem erstmal angeschaut mit dem Stock und haben so im Hintergrund auch, ach guck mal, da kommt ein Rettungswagen, das ist ja super. Aber ja, und dann haben wir uns das Problem angeschaut. Der Stock steckte augenscheinlich so, ich sag mal, so im subkutanen Fettgewebe fest.
Okay.
Und zwar gar nicht frontal, sondern wirklich eher so auf der Horizontalen. Da hat sie so quasi schräg reingebuddelt und steckte dann so 3-4 Zentimeter so unter der Bauchdecke. Das hat man richtig gesehen, du konntest den Stock richtig fühlen, wie er quasi so wirklich an der Bauchdecke lang da drin steckte.
Oh, ich kriege Gänsehaut, echt.
Ja.
Ich mir so gerade bildlich vorstellen, ja.
Und haben natürlich Abdomen und alles mögliche abgetastet. Der Doktor hatte auch ein Sonogerät dabei. Und hat er mal draufgeschallt, hat er gesagt, nee, hier ist keine freie Flüssigkeit. Und er hat immer versucht, drunter zu schallen. Das war aber natürlich halt ein ultraschlankes Mädel. Da kommst du auch nicht so richtig runter mit dem Schallkopf. Aber trotzdem hat er, nee, keine freie Flüssigkeit. Das sieht alles erstmal fein aus. Okay, wir machen Folgendes, sagte ich. Jetzt bin ich aber gespannt. Weil ich habe mir schon überlegt, welche Heckenschere nehme ich jetzt hier eigentlich für den Stock. Oder ehrlich, im Worst Case, guck mal, die Feuerwehr kommen und mal ganz kurz den Schneider holen. Also ja, ist langweilig, aber wir haben sowas nicht an Bord. Und nee, der Doktor sagt so, wir machen jetzt mal eine Kurznarkose und wir ziehen das Teil raus. So, okay. Habe überlegt,
ich hätte auch mal ganz kurz insistiert und gesagt, wollen wir das wirklich jetzt so machen oder ja? Aber
und dachte auch so, okay, ja, er hat das auch alles erklärt und ich fand das voll plausibel. Weil das ist einfach in jeder Hinsicht, Worst Case, wir hätten ja tamponieren können und so weiter. Aber naja, haben es gemacht, eine kurze Narkose, wollten es rausziehen und kam dann das nächste Problem. Es war zwar sehr spitz, aber leider nicht ganz glatt. Und dann hat man ja bei den Stöcken so eine Ausschweife von, ich wollte mal ein Ast werden, aber habe es nicht geschafft, so ungefähr. Ne? Die dann wirklich, wir haben es nicht rausgezogen bekommen, so blöd es klingt. Es ist einfach so festgesteckt quasi.
Der Haken.
Ja, genau, ja. Also, okay, wie lösen wir das jetzt hier am besten? Ja, schlussendlich, weil wir es nicht mit zu viel Gewalt rausziehen wollten, haben wir es dann wirklich, Papa hat ja mal eine Heckenschere geholt, unter der Kurznarkose, aber das war halt ganz praktisch, haben wir es dann mal abgeschnitten und dann natürlich gemacht und ja, es wird aber halt noch spannender, die Nummer, denn wir sind dann trotzdem zusammen wegen der Kurznarkose und so ein bisschen, die war sportlich gewählt, weshalb wir da ein bisschen aufpassen mussten, dass sie nicht ganz einschläft quasi, also nicht zu weit in die Narkose fällt, sind wir mitgefahren und war in der Notaufnahme, war ein Kinderchirurg da, der guckt sich das an, ja klar, gar kein Thema, nimmt sich ein bisschen Xylokain, also so ein für eine örtliche Betäubung Medikament, spritzt da so ein bisschen unter den Stock, nimmt ein Skalpell, schneidet ein bisschen Haut auf, zieht den Stock raus. Ja, wer will das jetzt nähen? Okay.
Willkommen im Salon zur Fröhlichen.
Ja. Ganz einfach. So. Dann sagt der Notarzt, so, das fand ich schön, das hätte ich auch gekonnt. Ja, hast du es nicht gemacht? Nein, war alles liebevoll. Das war auch mit einem wirklich schönen ironischen Unterton. Da dachte ich, jetzt entspannt die. Also, und dann habe ich auch so, ich habe mal damals gelernt, so mit 14, das macht man nicht. Also ganz kurz, wirklich, das, was im Körper drin steckt, bleibt bitte im Körper. Punkt, aus, Ende.
Danke, genau.
So, der Arzt hatte Mittel und Methoden, sich zu vergewissern, dass gerade keine inneren Verletzungen wirklich stattgefunden haben. Auch an der Lage des Stockes konnte man das erkennen. Trotzdem habe ich mir schwierig getan, diesen Stock da rauszuziehen. Ich dachte, weiß ich jetzt nicht. Also lass uns das doch wirklich so ein bisschen standardmäßig machen. Nee, es ist alles gut, es war alles richtig so. Ich fand den Kinderchirurgen, es war einer vom älteren Semester, der einfach schon alles gesehen hat, glaube ich, in seinem Leben. Da sagt er, fertig. Ja. Ne? Noch ein bisschen sauber gemacht, Tetanusschutz und weg. Total. Ja. Also fand ich echt gut. Hat mir wieder was Neues gezeigt, was Neues beigebracht. Aber habe auch lange überlegt, ob ich diesen Einsatz mit reinbringe, weil es hören ja viele Junge zu, die so, ich sag mal vorsichtig, so erste Hilfe gerade gemacht haben und jetzt komplett so aus ihrer Welt fallen, weil ich jetzt um die Ecke komme, ich ziehe da was raus.
Ja, wir müssen aber differenzieren. Ne? Das eine ist ja, wir haben Material da, um erstmal zu gucken, ist das fein? Zweitens können wir das auch ein bisschen besser einschätzen, möchte ich jetzt ganz arroganterweise sagen, als Rettungskräfte. Aber auch, ihr seht ja auch, Mike selbst hat ja gezögert und was ich vollkommen verstehe, ich hätte auch nichts rausgekriegt. gezogen. Und andererseits haben wir den Ersthelfer. Ne? Also es bleibt wirklich alles drinne, was drin ist. Ihr habt ja genügend Videos schon auf TikTok und überall gesehen von auch unseren Kolleginnen und Kollegen und von uns nochmal der Hinweis, ne? Ihr macht damit nur ein Fass auf und könnt damit schwere Verletzungen und Blutungen verursachen, wenn ihr es wieder rauszieht, das Zeug. Ja, also dahingehend bitte lasst alles drin. Ja, spannende Story. Da spannende hätte ich auch Nummer, dreimal schon so gezweifelt, ob man das wirklich machen sollte. Aber hey, ne? Wenn er schon ein Solo dabei hat, mega.
Ja, das ist
nicht überall.
Fand ich auch gut.
Ja.
Und der hat mir dann auch immer, es war so schön, so Schmerzen genommen, so mal guck mal, man sieht das hier. Ich habe mir so parallel zu den Eltern geguckt, ob die das noch akzeptieren, dass wir hier gerade eine Schulung machen in dem Sinn.
Ja.
Aber die Lütte war ja stabil.
Ich hatte auch einen Kindernotfall, da rutscht einem das Herz kurz mal in die Hose, wenn man die Einsatzmeldung sieht. Es hieß nämlich Stromblitz. Genau, Kind 3 Jahre. So, boah, okay, Stromblitz, what the heck passiert da? Und dann auch noch, wenn man auf die Karte guckt, in der Nähe von einer Straßenbahngleise. Da gehst du alles durch. Du gehst konzentriert in den RTW. Du, während du auf der Fahrt bist mit Azubi und so weiter, sagst du schon so, jetzt mal alle Ruhe, wir quatschen jetzt mal kurz, was wir hier jetzt gleich machen werden, was könnte auf uns zugehen. Und du gehst wirklich alle Szenarien durch. Von Stromunfall an der Straßenbahnhaltestelle, also dann wirklich ist ja Worst Case, dass wir eine Kinderreanimation machen, dass wir ein Kind haben, was wahrscheinlich bewusstlos ist, dass wir starke Verbrennungen haben und ähnliches. Also wirklich, wir haben uns da auf alles, und es war wirklich, das ganze Team war konzentriert, wir wussten an NEF kommt ja auch dazu, aber es wird noch sehr lange dauern, weil war ein sehr weites NEF. Alle anderen waren nämlich nicht verfügbar. Dann hieß es plötzlich, okay, wir kommen hier in so eine Einrichtung. Okay, das ist schon mal nicht an der Gleise. Damit fiel schon mal. Vielleicht ist er aber trotzdem mit seinem Kind da in diese Einrichtung gegangen und da reanimiert werden. Da merken wir aber schon, alle sind total entspannt. Ich so, Leute, wo ist das Kind? Wo ist es? Ja, kommen Sie mal mit. Und dann, wir gehen da mal ganz entspannt hin. Ich so, wollt ihr mich jetzt veräppeln? Was ist das hier? Okay, wir mit Kinderkoffer, wir haben alles mitgenommen, gehen in diese Einrichtung rein. Dann suchen wir erstmal ganz gemütlich noch das Zimmer, wo dieses Kind sein könnte. Und ich so, hey Leute, ihr müsst doch mal wissen, wo das Kind jetzt ist. Wo ist das? Und dann kommst du halt in so einen Familienraum rein. 2 Kinder, eins noch sehr, sehr klein, ich glaube ein paar Monate, und das andere eben so ein 3-Jähriger, der da einfach mit dabei war. Und tatsächlich war der ganz entspannt und es war unser Patient. Und dann musstest du dich erstmal so ein bisschen, es gab eine Sprachbarriere, ein bisschen verständigen, was hier passiert ist. Ja, Kind hat Steckdose, plötzlich Licht aus. Ah, okay, also er hat eine Steckdose gefasst. Ist jetzt nicht ungefährlich, ne? Auch gerade für ein Kind. Gleich das Kind untersucht und man geht ja dann von Herzrhythmusstörung aus, man guckt nach Ein- und Austrittsmalen wegen Strom und ähnliches. Das Einzige, was das Kind Gott sei Dank nur hatte, war eben eine Eintrittsstelle beziehungsweise so ein bisschen Verbrennung am Daumengelenk. Jetzt ist aber trotzdem für mich bestand noch die Frage, nachdem wir das Kind natürlich vollumfänglich untersucht haben, gemerkt haben, es ist stabil, Notarzt können wir erstmal sein lassen. Das läuft ganz gut mit dem Kind, haben wir also abbestellt. Und das Kind weiterhin an der Überwachung gelassen. Wie kam dieser Stromschlag zustande? Weil jetzt mal bei unseren deutschen Steckdosen hier, ne, und die europäischen teilweise auch, da kannst du ja nicht nur, weil du die Finger an diese Dinger machst, ich möchte es nicht testen und bitte probiert es auch bitte nicht aus zu Hause, ne, kriegst du nicht einfach so einen Stromschlag. Für mich waren jetzt die Möglichkeit, die Finger waren nass oder die Hand war nass, ne, weil vielleicht nuckelt das Kind noch so ein bisschen
das
dran.
Das ist plausibel,
ja. Aber auch das war wohl verneint worden. Ne? Das war nicht so. Die Eltern, es gab wohl auch einen Funkenüberschlag aus der Steckdose heraus. Da frage ich mich, also wie? Ne, gibt es hier irgendwie, aber nee,
spricht nicht für die Einrichtung.
Die Leitungen seien neu gemacht worden. Ne, gab es auch einen FI-Schalter für jede Wohnung dazwischen. Also auch der löst ja dann relativ schnell aus.
Der hat ja wohl funktioniert.
Ja, der hat super funktioniert. Mit dem Kind ging es ja wirklich, wirklich Gott sei Dank gut. Bis ich dann irgendwann auf dem Boden ganz kleine so eine Stecknadeln überall fand.
Oh bitte.
In diesem Teppich überall. Da lagen überall, also da fuhren Kinder rum und da waren Stecknadeln überall rumgelegen. Und da kamen wir auf die Idee, auch vor der Steckdose lag nämlich so eine Nadel. Ja, dann wird das Kind wahrscheinlich damit rumgespielt haben und versucht haben, da reinzupuppeln. Und es kam eben da an diese Steckdose ran und pitsch. Na.
Jo.
Natürlich geht das Kind mit in die Klinik. Jetzt mussten wir das Auto vollpacken, weil Mama hat ja noch ein zweites Kind. Kind irgendwie sichern, rein in die Klinik, abgegeben. Alles war Gott sei Dank gut. Die Verbrennung tat jetzt mittlerweile ein bisschen weh beim Kind. Aber wir waren erstmal heilfroh. Aber auch für uns ging da schon der Puls. Ne? So, weil klar. Kindernotfall und man hat sich ja wirklich alles ausgemalt. Aber es war dann doch nicht so schlimm. Aber wir waren halt auch echt von diesem Wort, allein Blitz. Weil
ja, das
ist wahrscheinlich einfach ein Stichwort, was so aus dem System kommt. Erstmal gespannt, was ist da passiert und was wird uns jetzt hier erwarten gleich. Ja, werden wir heute einen höchst traumatischen Fall für uns haben? Gott sei Dank nicht. Mhm. Ja. Aber ja, auch dahin geht nochmal, Kinder sind erfinderisch, Kinder probieren alles aus. Ja, und dementsprechend muss man wirklich auf jeden Blödsinn achten. Und ich bin da sobald Kinder bei mir im Haushalt oder sowas sind, also wenn meine Neffen, Nichten und so da sind, ey, ich gucke schon überall hin, habe ich noch irgendwo eine Steckdose, wo man aufpassen muss. Mittlerweile auch so Kindersicherungen teilweise reingemacht in die Steckdosen, weil die wollen da ran. Das ist ein interessantes Löchlein, da möchte man rein.
Ja.
Da möchte man rum.
Und die anderen sagen immer nein, wenn man da hingeht.
Echt also, mal, verboten ist. Das macht ja bestimmt alles Spaß, wenn man da rumfummelt. Nee, eben nicht.
Ja. Ich habe auch noch einen, der ist mir jetzt gerade erst passiert und das war der, der quasi für ein Telefonat gesorgt hat mit der ärztlichen Leitung. Ich war auch ganz kurz hilflos. Also Teaser. Boah. So, Stichwort.
Hilfloser Notfallsanitäter, hilfloser Notfallsanitäter. Bei Retterview.
Stichwort auch hier Bauchschmerzen. War da auch eigentlich völlig unspektakulär. R1, N0, also wirklich nur wie als RTW. 51-jährige Patientin. Und dann kommen wir da an und dann hat das schon alles sehr lange gedauert, bis die Tür erstmal war. Mehrfamilienhaus und da, boah, wie lange dauert denn das? Meine Herren. Und irgendwann ging die Tür dann auf und dann sind wir hoch und die Wohnungstür stand auf. Oh ja, Mensch, wo ist die denn? Und man muss sich das jetzt überlegen, die Patientin hat in der Zeit, wir mussten 3 Etagen hochlaufen, in der Zeit von ihrer Wohnungstür bis in Richtung Couch hat sie nicht mal die Hälfte der Strecke geschafft. Mhm. Also wir kamen rein, eine vor Schmerz gekrümmte, ganz doll auersagende Patientin, die hat wirklich Schmerzen. Mhm. Okay, und das Problem ist, du kommst ja am Flur erstmal nicht weiter. So, kriegen wir das irgendwie irgendwo hinlegen, hinsetzen? Ja, so, oh, die hat wirklich Aua. Und die sah auch nicht gut aus. Ich so, naja, mal schauen. Und dann haben sie auf die Couch geschafft und waren uns alle einig, ich habe das auch einmal geäußert, so, jetzt einmal richtig, ne? Und dann das ganze Brett. Und dann ist es natürlich unter einer Schmerzen oder wirklich unter massiven Schmerzen, sie hat auch immer eine 10 angegeben, die wir
ich
auch
noch mal fragen, hatte sie Schmerzen?
Ja.
Sie hatte Schmerzen, ja?
Lass mich in Ruhe. Ruhe da. Trink dein Holy. Genau. Habe ich trotzdem irgendwie versucht, eine Anamnese hinzukriegen. Das ging auch, ne? Also es war relativ unkompliziert bei ihr, weil sie hatte keine Vorgeschichte, keine Medikamente. Nikotinabuse, also raucht und so ein bisschen eine C2, also eine Alkoholanamnese. Nicht massiv, nicht wie man sonst kennt, sondern so 2 Bier, manchmal ein Schnaps am Tag, mehr nicht. Das finde ich noch human für einige Verhältnisse.
Ja, aber auch nicht empfehlenswert.
Nicht empfehlenswert, ja. Genau. dann kam ich eben in die körperliche Untersuchung, habe auf die Lunge gehört, die war fein, hab nochmal ganz genau, wo sind die Schmerzen? Die haben einen ganzen Bauch. Okay, strahlen die auf? Nein, die sind einfach da, die gehen nicht weg. Ne, man unterscheidet dann auch zwischen Kolik, gleichbleibend, stechend, drückend und so weiter. Konnte sie alles nicht beschreiben. Dann habe ich angefangen, den Bauch abzutasten und dann war es wirklich so, dass sie so epigastrisch, also so im mittleren Oberbauch, wirklich, ich habe nur berührt und da ist sie schon an die Decke gesprungen. So, ui, okay. Und hab dann gemerkt, dass so Richtung linkes Abdomen das auch ordentlich hart war. Jetzt war sie sehr schlank und ich konnte nicht ganz beurteilen, boah, ist das jetzt eine Abwehrspannung oder ist es einfach hart? Mhm. Weil sie hat auch immer gegengepresst. Mhm. Das hat mir auch eine Ärztin in der Klinik dann sehr nett beschrieben. Naja, stell dir vor, sie entbindet gerade. Sie versucht, ihre Schmerzen wegzuatmen und da spannt die Bauchdecke an. Ja, genau. Passt total, bin ich gar nicht drauf gekommen, aber es passt total. Aber ich kann es dadurch nicht mehr differenzieren. Ist das jetzt wirklich ein harter Bauch oder hat sie einfach eine massive Abwehrspannung? So, und es ging immer weiter. Im rechten Bauch war es noch halbwegs machbar, tat jetzt auch nicht wirklich gut, aber es ging. Und dann hat man so ganz viele Dinge im Kopf. Okay, was kann das hier gerade alles sein? Wir haben den Magen, wir haben irgendwo das Pankreas, also die Bauchspeicheldrüse. Man muss an den Darm denken, deswegen habe ich da raufgehorcht, habe erstmal aber nichts Auffälliges wahrgenommen. Also
vielleicht dahinter liegen noch die Milz. So, aber
genau, die Milz haben wir da auch noch irgendwo rumliegen. Also, es gab kein Trauma in der Vorgeschichte, es ging plötzlich los. Und plötzlich ist immer ein ganz entscheidendes Stichwort. Okay, könnte was rupturiert sein, also was zerrissen sein, könnte es irgendwie zu einer Perforation, also zu einem Zerplatzen gekommen sein oder eben, und das war aufgrund wirklich mit dem Alkohol, mit der Lebensweise, dachte ich, oder vielleicht wirklich doch die Bauchspeicheldrüse, das ist so eine Pankreatitis, also eine Entzündung der Bauchspeicheldrüse. Eine akute Entzündung macht massivste Schmerzen. Und zwar so doll, dass da Schmerzmittel nicht ausreichen. Die müssen oft in Narkose gelegt werden und intubiert werden. Also das ist schon sehr ausufernd. Und jetzt kommen wir an als Rettungswagen, denken, okay, was haben wir jetzt hier für Möglichkeiten? Man kann entspannt beginnen mit Paracetamol. Das wollte ich nicht tun aufgrund ihres Alkoholkonsums einfach, weil ich auch die Leber nicht ausschließen konnte als Ursache oder Milz oder wie auch immer. Da hatte ich, nein, Paracetamol fällt aus, weil das ist ein Medikament, was über die Leber abgebaut wird am Ende. Deswegen wir hatten noch Novalgien, dachte ich, das wird nicht reichen. Ja, und dann war's das. Und dann habe ich diesen Professor, sag ich, ich werde es jetzt tun. Ich werde jetzt ein NEF nachfordern. Weil ich bin so ein bisschen out of Medikamente, die jetzt hier Sinn machen. Jo, wollte ich nachfordern und wirklich ein ganz lieber Disponent, Mike, es tut mir leid, wir haben nichts. Das nächste NDF würde ungefähr 20, 25 Minuten brauchen. Ich sag, ja gut, nee, also alles gut, dann denke ich mir jetzt irgendwas aus und weil dann ist der Transport einfach schneller.
Ja.
So. Und bin dann wirklich habe mich dann entschieden, auch nochmal mit Rücksprache der Kollegen, also Auszubildende und dem Rettungssanitäter und auch der Patientin, okay, wir machen jetzt Dormi Conceta Nest. Das ist beim Abdomen unüblich und ist jetzt auch nicht so dieser vielversprechende Erfolg, aber ich wusste mir ehrlicherweise nicht genau anders zu helfen. Und mir ging es jetzt prinzipiell oder explizit darum, ich will sie einfach erstmal nur halbwegs vernünftig aus der Bude rauskriegen, bis auf die Trage. Den Tisch kriegen wir gefedert, das kriegen wir alles hin. Aber ja, so. Das haben wir gemacht, Dormi Conceta Nest. Es hat netterweise auch mit der ersten Dose schon einen ganz guten Effekt gehabt. Gerade das Dormicum hat geholfen. Und dann haben wir sie rausgebracht und ins Auto. Dann hat sie noch massivst erbrochen. Dachte ich, boah, bitte jetzt nicht. Ne? Also wirklich so, das kann schon eine fiese Nebenwirkung sein. Bin dann nochmal auf Demonhydrinat gegangen mit dem Vomex und habe auch wirklich alles ausgeschlossen. Wir haben Vollmonitoring. Wir haben sogar wirklich die Bereitschaft zur assistierten Beatmung hergestellt, weil ich so vom Bauchgefühl sage ich so, irgendwie, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas ist hier komisch. Und wirklich zu meinem Kollegen so, bitte, Abmarsch. Ne? Wirklich fahren, schnell. Und sind wir in der Klinik gekommen, mussten die Klinik leider nochmal wechseln, weil die eine überfordert war. Angekommen, haben sich das alles angehört, fanden das auch höchst, müssen wir jetzt sofort machen. Also wirklich eine rote Triage gegeben mit sofort Arztkontakt und Behandlung. Und das hat gar nicht so lange gedauert, dann lag die auf dem Tisch. Weil ich habe dann nachgefragt ein paar Stunden später und die hatte wirklich ein perforiertes Ulkus im Pylorus. Also quasi so ein Magengeschwür, was geplatzt ist. Mhm. Ich habe dann auch wirklich nochmal die Ärztin gefragt, so, hey, hätte ich das erkennen können? Weil dann, man macht sich ja Gedanken, kriege ich das raus präklinisch? Du hast
kein Sono.
Nichts. Genau, ich hab A, kein Sono und dadurch, dass sie einfach so massiv überall gespannt hat und sonst was, es gab keinen Anhalt für eine Blutung. Ne? Also das Erbrochene war normales Erbrochenes, da war kein Blut dabei. Stuhlgang, also war alles regelrecht. Man kann drüber nachdenken, in der Anamnese, stressiger Job vielleicht noch, klar, Lebensstil, Rauchen und Alkohol, alles Faktoren, die das begünstigen.
Ja, absolut.
Aber du hast in der Präklinik keine Chance.
Ja.
So, einen Tag nach dem Einsatz, vormittags ruft mich meine ärztliche Leitung an, da dachte ich, na, ich weiß genau, worum es geht, hallo. Und ja, wir reden über den Einsatz, ja, genau, okay, so habe ich ihr das alles erklärt, es war zum Glück auch alles gut dokumentiert. Und dann habe ich natürlich noch die Schippe so gemacht, du, mit dem Opiat auf dem Auto, ne, wäre ich hier sehr weit gekommen. Ja, ich sag, das ist gar nicht böse gemeint, aber waren ja meine Worte, ist auch das einfach war. Nur so, ich wäre hiermit echt weitergekommen. Und das war genau der Fall, da hätte ich gerne ein Opiat gehabt, weil ich bin mir sicher, es hätte geholfen. Und du siehst, das guck mal, ich bin jetzt hier 4 Monate in Rostock, das war der erste Fall, wo ich sage, jetzt ein Opiat da haben.
Mhm. Ja.
Und dann kannst du dir mal überlegen, wie oft brauche ich es eigentlich?
Na, um das mal zusammenzufassen, also ist eine Patientin eben mit einem nicht traumatischen Schmerz gehabt, aber eben im Bauch. Es war kein nicht traumatischer Brustschmerz. Also gehen wir da auch nicht in die BPR-Brustschmerz hinein, genau. Und so weiter. Aber, und das musste ich jetzt auch in den Supplements unserer SAA kennenlernen, da steht nicht nur Ketamin und Midazolam bei Trauma, sondern auch bei anderem starken Schmerz.
Andere bei NRS Ursache. Über 8 vor allem.
Bei NRS über 8 und nee, über 6.
Über 6? Okay, Entschuldigung. 6.
Also über 8 kannst du sofort loslegen.
Genau, das meine ich, genau.
Wenn es weiterhin über 6 bleibt, dann nach Paracetamolgabe und so weiter, dann, aber da möchte man einfach nicht hin. Ne? Dementsprechend fand ich das super, dass du, also als du das erzählt hast mit Midazolam und Esketamin, jetzt mal abgesehen von den Werten, wie die auch immer waren,
stabil
eben gelassen, kann man da eben hingehen. Ne? Aber auch da muss ich dir vollkommen recht geben, mit einem Opiat wäre ich einfach gut bedient gewesen. Ne?
Genau, das ist, dass der Weg jetzt schlussendlich mutmaßlich der richtige war. Ne? Also nicht auf den Doktor warten, sondern auch zügig wegkommen. Nichtsdestotrotz tue ich mich echt schwer damit, Abdomenschmerzen, die wirklich mit 99%iger Sicherheit vom Bauch kommen, die mit Dormi Conceta Nest zu behandeln.
Nicht kolikartig sind.
Ne? Genau, und nicht kolikartig sind. Ja. Und die mit Dormi Conceta Nest zu behandeln, das finde ich schwierig.
Ja.
Also einfach aus meiner Erfahrung, gerade aus der Klinik geschuldet, weil es oft bis selten geholfen hat. Aber das war das Einzige, was mir noch einfiel.
Ja, das ist vielleicht ein bisschen angenehmer noch machen, ja, im Gegensatz zu dem.
Genau.
Muss man auch bedenken, die Nebenwirkungen, ne, sind ja auch Blutdrucksteigerung, ja, teilweise.
Richtig, und da muss man am Bauch, muss man einfach manchmal auch an Blutungen denken. Die, mhm, das muss alles im Hinterkopf behalten. Genau. Und wenn dann der Blutdruck noch hochgeht und da eh schon was am Flight sickern, ja, ist, hat man dann auch ein Problem. Ne, also das genau, muss man alles in Betracht ziehen. Und deswegen bin ich auch in der Eskalation etwas höher gefahren, was die Absicherung betrifft. Also Vollmonitoring sowieso, mhm, aber auch wirklich, der Ambubeutel lag in meiner Reichweite, einfach, ja, nur der Sicherheit halber.
Ja, dahingehend eine ganz kurze Long Story Short Sache bei mir auch, ja, noch, wo ich dann merkte, da war ein RTW vorher bei einem Patienten, der irgendwie gefallen ist und dementsprechend immer Schmerzen hat. Der wollte nicht mit und hatte Novamin zu Hause und hat auch eine Transportverweigerung unterschrieben. Und die Kollegen haben, die vor uns da waren, haben den Patienten empfohlen, nicht das Novamin zu nehmen, sondern lieber Ibuprofen einfach zu nehmen. Das wirkt wohl besser und so weiter. Letzten Endes hat der Patient das dann nicht weitergenommen, denn er hat eigentlich, also er hat Pantoprazol schon bei drinne und hat sowieso schon Probleme mit der Magenschleimhaut. Deswegen fand ich es ein bisschen schwierig, dass die Kollegen ihm von seinem eigentlichen Novamin abgeraten haben und ihm dann Ibuprofen gegeben haben, was er jederzeit auch genommen hat ohne Essen und dementsprechend er auch immer Magenschmerzen bekommen hat davon. Ja. Deswegen bin ich mit solchen Empfehlungen sowieso immer, immer vorsichtig und würde da auch nie reingreifen in das, was vielleicht schon ein Hausarzt oder vorher schon mitempfohlen hat beziehungsweise vorbehandelt hat und sich einen Weg hoffentlich auf sein Medikamentenplan ausgedacht hat. Aber apropos Hausarzt, Mike.
Oh, ich freue mich.
Nächste Woche haben wir tatsächlich eine Hausärztin bei uns, die ihr alle vielleicht schon mal kennengelernt habt. Wenn nicht, müsst ihr euch nochmal die letzten Livestreams angucken mit Mike und mir und Mike Zeun und so weiter, denn die
Chris
Wiebke,
Grüne, genau.
Ja, die Wiebke kommt zu uns in den Podcast.
Wie hat mein Papa gesagt, ach, Besuch aus dem Westen war.
Genau, sie ist nicht nur Notärztin, nein, sie ist auch Hausärztin, hat schon richtig viel erlebt und wir freuen uns auch auf ihre Einsatzstories, die werden wir dann nächste Woche in der nächsten Folge hören. Ich freue mich wirklich sehr drauf, dass sie kommt, Mike.
Das wird gut.
Ja. Das wird sehr gut. Ihr passt auf euch auf, ne? Zieht keine Sachen aus Leute raus und ruft nicht den Rettungsdienst für irgendwelche Hämorrhoiden oder anderen Sachen, die ihr vielleicht auch mit dem Hausarzt bewerkstelligen könnt.
Kommen wir zur Verhütungsmethode, aber das ist eine andere Geschichte.
Und dementsprechend, ihr merkt schon, das wird heute noch ein langer Abend. macht es gut, Mike, es war wieder schön mit dir heute zu quatschen.
Ja,
und ich hätte am liebsten noch eine Stunde voll gemacht mit Leitern Stories.
Aber ganz kurz an dieser Stelle, wir sind jetzt bei der 34, ja?
Ja, wir sind jetzt bei der 34. Danke nochmal. Ich tritt dich mal hier unter den Tisch.
So, ja. Es ist nämlich viel von euch aufgefallen. Wir hatten nur wie eine doppelte 33. Es wurde mittlerweile korrigiert. Ich habe auch überall nachgeguckt. Es ist überall die 32, 33 jetzt drin.
Bis zum nächsten Mal.
Adios.
Ciao.
Retterview Staffel 2. Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Notfalltaxi und Sammy Splint.
Du musst auch drauf rumreiten, oder?
Ja, du musstest das nochmal erwähnen.